Ich möchte euch heute Abend in eine Geschichte mit hineinnehmen oder besser gesagt diese Geschichte nacherzählen. Sie ist zu lesen in einem von frühchristlichen Text. Wir haben aus dieser Early Church, wo wir gerade durchgehen in den letzten Wochen, also diese Kirche, die nach der Bibel anfängt zu leben. Diese Menschen, die dort dann das Evangelium erfahren, haben wir ganz viele Berichte. Und einer dieser Berichte davon heißt Passio Sanctarum Perpetua, das Martyrium der heiligen Perpetua. Perpetua ist eine junge Frau, vielleicht 20 Jahre alt, 22, und sie ist Christin. Und sie schreibt das, was da zu lesen ist, quasi selbstständig als Tagebuch in der Zeit, vor allem, wo sie in Kerkerhaft genommen worden ist. Und die Gemeinde, wo sie herkommt, hat später dann ihr Zeugnis vervollständigt, weil sie selber, ihr werdet es gleich sehen, wieso, nicht zu Ende bringen konnte. Wir sind in Karthago, das ist in Nordafrika, und es ist Anfang des 3. Jahrhunderts. Das gigantische Amphitheater ist bis zum letzten Platz gefüllt und es gibt Spiele, blutige Spiele. Das Tor zur Arena öffnet sich und Perpetua und 4 weitere junge Christen im Alter von vielen, die heute hier sind, betreten diese Arena. Perpetua, die stammt eigentlich aus einer angesehenen Familie. Sie ist sehr gebildet. Sie ist verheiratet und, sehr krass, sie ist Mutter eines kleinen Säuglings, den sie im Kerker, im Gefängnis noch stillt. Wenige Tage vor dieser Szene hat sie der Statthalter von Karthago auf dem Marktplatz aufgefordert, opfere für das Wohl des Kaisers. Es wäre so einfach gewesen, eine kleine religiöse Geste. Niemand verlangte von ihr, dass sie irgendwie Jesus hasst. Niemand verlangte von ihr, dass sie aufhört zu glauben. Du kannst weiter Christ sein, nur ein bisschen Weihrauch für den Kaiser. Nur einmal zeigen, auch er hat Anspruch auf dich. Ein kleiner Kompromiss und du kannst nach Hause. Du kannst zu deinem Kind. Ihr Vater kommt mit in diese Szene. Es ist krass, das zu lesen. Er fällt auf die Knie, er rauft und zieht sich die Barthaare aus vor Schmerz. Er fleht sie an, tu es doch bitte einfach, Tochter. Diese ganze Szene mündet in einer schlichten Frage des Statthalters, die lautet, bist du Christin? Perpetua steht da und antwortet, Christiana sum, 2 Worte, ich bin Christin. Und damit ist entschieden und deutlich gesagt, wem sie ganz gehört. Und damit ist entschieden auch ihr Todesurteil durch die wilden Tiere. Perpetua steht in der Arena von Karthago, neben ihr weitere junge Christen. Ihr seht, also es ist ja nur ein KI-Bild, aber es ist noch eine Frau, die heißt Felicitas, sie ist eine Sklavin, also genau das Gegenteil von Perpetua. Das ist krass, wie das Evangelium alle erreicht hat. Und neben ihr eine weitere junge Christen, Männer, wir kennen sogar ihren Namen, Revocatus, Saturnius heißen die. Alle treten in diese Arena in der Erwartung, durch alles Leiden hindurch ihrem Herrn Jesus entgegenzugehen. Ein Leopard, ein Bär und ein wilder Eber werden zuerst auf die Männer gehetzt. Und die Kuh, die eigentlich Perpetua und Felicitas hätte zerreißen sollen, verletzt sie nur schwer, verwundet, blutend und wissend, dass in wenigen Augenblicken ihr Herz aufhören wird zu schlagen, nehmen sie sich in den Arm, geben den Friedenskurs, das war damals unter den Christen üblich, das klingt heute ein bisschen komisch, aber nahm sich den Arm und dann sterben sie durch das Schwert eines schnell herbeigerufenen Gladiators. Der erste Versuch des Gladiators, Perpetua zu töten, gelingt nicht. Und dann nimmt sie die Hand dieses Gladiators und führt das Schwert selbst. Eine junge Mutter, eine versklavte Frau, ein paar junge Männer, deren Namen wir gerade so kennen, keine mächtigen Leute, sie haben niemanden irgendetwas getan. Im Gegenteil, sie haben denen geholfen, die damals im Römischen Reich niemand mehr wollte. Christen nennt man sie. Menschen, die wussten, zu wem sie gehören und die keine Angst hatten, dafür in den Tod zu gehen. Als ich das vor einigen Tagen, Wochen gelesen habe, und ihr könnt es nachlesen, ihr findet das, müsst ihr einfach googeln, dann habt ihr den lateinischen Text, dann findet ihr auch eine Übersetzung, ist ja clever genug, es auch übersetzen zu lassen. Ich musste anschließend erstmal an die frische Luft. Ich habe euch auch das Allermeiste eigentlich auch erspart, um ehrlich zu sein, was dort noch zu lesen ist an Wundern, aber auch an Grausamkeit. Und es schockt einen, die Grausamkeit. Es schockt einen aber auch dieser Glaube dieser fünf jungen Christen. Und es gibt ja diesen Satz von Paulus, den er aufgeschrieben hat, wo er sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das haben die gekannt und sie haben es geglaubt und sie haben es auch gelebt. Im Jakobusbrief heißt es mal so ähnlich oder auch noch mal krasser, seid voller Freude, wenn ihr mancherlei Prüfung erleben müsst. Das ist krass. Ich könnte jetzt lange über das Martyrium sprechen, über dieses Sterben für Jesus. Ich möchte heute über was anderes sprechen. Ich möchte heute darüber sprechen, wie wir Christen und Christinnen werden und wie wir ein Leben führen, das ganz an Gott hängt. Und nicht so sehr an diesem Leben, das wir hier auf Erden haben. Es gibt ja nichts Wichtigeres heutzutage in unserem Breitengrad als das Leben, was du selbst hast. Wir investieren so viel darin, dass es gelingt, dass es gefüllt ist. Und wenn man das so liest, es war krass, es war mir sofort klar, es gab nur eine Erklärung für das Verhalten von Perpetua. Sie muss etwas begegnet sein, das so viel größer war als ihr eigenes Leben. Und kurz zusammengefasst kann man sagen, sie ist der Liebe Gottes begegnet. Anders, wenn du das liest, anders lässt es sich einfach nicht erklären. Sie ist dieser Liebe Gottes begegnet. Und wenn Jakobus schreibt, seid voller Freude, wenn ihr mancherlei Prüfung ertragen müsst, dann bedeutet es auch offensichtlich, jede Prüfung, auch in deinem Leben, ist egal wie du es nennst, Herausforderung, Schicksalsschlag, Dinge, die passieren, jede Prüfung ist offensichtlich die Chance, dieser Liebe von Jesus Christus tiefer zu begegnen. Hinter jeder Prüfung unseres Lebens steckt dieses wunderbare Ziel Gottes, nämlich, dass wir reife Liebe von ihm erleben, aber auch selbst zu Christen werden, die diese reife Liebe in ihrem Umfeld leben. Wisst ihr, die Early Church, die wir gerade in unserer Predigtreihe behandeln, ist vor allem bekannt dafür, dass sie die waren, die Menschen liebten. Die sind dorthin gegangen, wo im Römischen Reich niemand mehr hingegangen ist. Die haben die Menschen versorgt, die im Römischen Reich auf die Straße gelegt worden sind. Dort waren die. Sie waren bekannt als die, die Menschen liebten. Und diese Liebe, darum geht es. Und diese Liebe entsteht nicht einfach so. Lass es dir gesagt sein, es gibt Dinge, die kannst du lernen. Da kannst du ein Buch lesen oder die Bibel lesen dazu. Es gibt Dinge, da kannst du für dich beten lassen und sie kommen in deinem Leben. Es gibt Dinge, die schenkt dir Gott auch einfach so. Für die hast du nie was getan. Liebe gehört nicht dazu. Liebe ist eine Sache, die kannst du nur durch das Leben, durch hin erleben, erfahren und gewinnen. Die fällt dir nicht vom Himmel. Und damit meine ich jetzt nicht sofort das Martyrium, also das Sterben für Jesus, sondern Liebe in der Tiefe zu erfahren, heißt durch und in Prüfungen zu stehen. Das ist ganz interessant, der Hebräerbrief, In der Kapitel 12, wenn du möchtest, könnt ihr mal nachlesen, da fängt der Verfasser an und schreibt erstmal vom Volk Israel und schreibt davon, dass das Volk Israel das Herz verhärtet hat. Die wussten alles, sie hörten alles, aber diese Liebe drang nicht mehr in sie hinein. Und der Hebräerbrief schreibt jetzt folgende hochinteressante Sätze über dieses Volk, wo das nicht mehr hier reinkommt. Die lauten folgendermaßen: Gottes Stimme hat damals die Erde erschüttert. Jetzt aber hat er verheißen, noch einmal lasse ich es beben, aber nicht nur die Erde erschüttere ich, sondern auch den Himmel. Also Gott erschüttert die Welt, erschüttert Leben. Und jetzt kommt der Satz, warum er das tut. Dieses, ich mache das noch einmal, weist darauf hin, auf die Umwandlung dessen hin, jetzt pass auf, dass erschüttert wird, damit das Unerschütterliche bleibt. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, ist aber ein super simples Konzept. Gott erschüttert das Volk, damit sichtbar wird, was wirklich unerschütterlich wird. Gott erschüttert Leben, damit sichtbar wird, was wirklich trägt. Nicht, weil er Freude daran hat, Dinge kaputt zu machen oder Menschen in Schwierigkeiten zu sehen, sondern Gott hat einen Plan, das zu erschüttern, was nicht trägt, damit zum Vorschein kommt, was trägt. Nämlich die Liebe Gottes. Das Ziel ist also nicht zuerst, wenn man jetzt die Perpetua hört, könnte man sagen, heute geht es darum, standhafter Christ zu werden oder für den Glauben alles zu geben oder so. Das ist gar nicht das erste Ziel, auch nicht das erste Ziel für Gott, dass er alle standhafte Christen hat, sondern das Ziel ist, für Gott in diese reife Liebe Gottes hineinzukommen. Und das geschieht durch Erschütterung des Lebens. Ziemlich krasse Aussage. Ziemlich krasse Aussage. Wir sollen die Liebe eintauchen. Es gibt ein großes Problem. Es gibt kaum etwas, das unser natürliches Herz fremder empfindet als diese Liebe Gottes. Sie ist so fremd, sie ist so übernatürlich, dass sie für uns super, wir uns auch super schwer damit tun können. Wir stoßen immer wieder ganz schnell an unsere Grenzen, diese Liebe zu empfangen und sie auch weiterzugeben. Vor allem, wenn wir so eine Geschichte hören wie Perpetua, die bis ins Äußerste geht. Das ist übrigens völlig normal. Echte Liebe Gottes, lass es mich so formulieren, ist nämlich ziemlich anspruchsvoll. Ich sage bewusst das Wort anspruchsvoll. Die Liebe Gottes zu empfangen und diese Liebe weiterzugeben, ist ein anspruchsvolles Unterfangen. Aber, und das ist das Problem, anstatt uns einen geduldigen, pädagogisch sehr hochwertig, sehr klugen Vater im Himmel uns mit an die Hand nehmen zu lassen, diese Liebe zu lernen, machen wir stattdessen etwas anderes. Und ich nenne dieses anderes Machen den Weg der kleinen Kompromisse gehen. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Anstatt uns von Gott mit hineinzunehmen lassen in die Liebe, und wir merken es aber anspruchsvoll, gehen wir lieber den Weg der kleinen Kompromisse. Ziemlich spannend, die Perpetua auf diesem Marktplatz, es ging ja gar nicht darum, dass sie irgendwie Gott hasst oder dass sie ihren Glauben abschwört oder was total Krasses tut, sondern sie sollte nur zeigen, dass der Kaiser auch ein bisschen Anspruch auf sie hat. Also etwas Weihrauch, und dieses bisschen Weihrauch hätte ihr irdisches Leben gerettet. Und sie tut es nicht, und ich frage mich, warum denn nicht? War das irgendwie Fanatismus? War das irgendwie fundamentalistisch? War das irgendwie naiv von ihr? War sie irgendwie super high level from? Was ist denn in ihr los? Ich kann dir sagen, was mit ihr los ist. Sie hat diese Liebe erfahren. Und sie ist, weil sie ihr völlig begegnet ist, sie war keinen Zentimeter bereit, etwas zu tun, das sie wegbringen könnte von dieser Liebe. Sie ist überwältigt worden von diesem Herrn. Und sie war nicht bereit, nur einen Funken etwas zu tun, einen minimalen Kompromiss einzugehen und diese Liebe vielleicht zu verlieren. Kurz gesagt, lass mich kurz zusammenfassen. Wir wollen ja Gott lieben und wir wollen auch, dass wir diese Liebe empfangen in allen Bereichen unseres Lebens. Das ist aber nicht so leicht. Und deshalb suchen wir den Weg der kleinen Kompromisse, um nicht ganz so radikal vertrauen zu müssen. Lass mich das zeigen, wie das funktioniert. Wie geht das denn mit den kleinen Kompromissen? Gehen mal in das Alte Testament. Da gibt es eine sehr passende Geschichte, die uns das gut zeigt. Lass uns mal David angucken. Weil in David wird im Alten Testament viel gesprochen. Und er ist ja eigentlich einer der letzten, bei denen man mit Kompromissen rechnet. Er ist schließlich der Mann nach Gottes Herzen, so sagt die Bibel. Wow. Dieser junge Mann bekommt die Verheißung als junger Kerl: Du wirst König werden von Israel. Cool. Und dann passiert erstmal nichts. Im Gegenteil, er schlägt zwar Goliath, er kommt dann an den Hof von Saul, aber dann muss er fliehen, weil Saul ihn töten möchte. Und er rennt dann quasi eigentlich nur noch in irgendwelchen Höhlen und der Wüste durch die Gegend und versteckt sich voller Furcht. Und das jahrelang. Und nur mal als Hinweis, stell dir mal vor, Gott sagt, ich habe Großes mit deinem Leben vor und dein Leben sieht anschließend immer weniger danach aus, wie es dir dann geht. Und Gott, ist nicht falsch verstehen, als David da so in den Höhlen rumkriecht, Gott lässt David nie im Stich. David erlebt immer wieder die Wunder von Gott, wie er ihn rettet. Und auch David ist nicht so, dass er Gott irgendwie den Rücken zukehrt und denkt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Im Gegenteil, er rechnet weiterhin mit Gottes Wirken. Er hätte zum Beispiel einmal die Möglichkeit, Saul zu töten, das macht er aber nicht, weil er sagt, Gott, ich warte auf dein Timing, ich nehme das nicht selber in die Hand. Ich warte auf dein Timing, bis du es willst. Und so lebt David, also wirklich nicht irgendwie als unfrommer Typ, aber David wird müde. Es ist nämlich anspruchsvoll, so zu leben. In diesem Vertrauen zu Gott, in dieser Erwartung, dass Gott was tut, aber es kommt noch nicht. Und in dieser Liebe Gottes zu sein, die man nicht jeden Tag voll und ganz spürt, ja. Ich weiß nicht, das kennst du vielleicht, du hast Wunder erlebt, du hast die Versorgung erlebt, die allermeisten von uns haben die Versorgung Gottes erlebt, wenn ich euch so angucke. Und du weißt irgendwie auch ganz tief, dass er treu ist in allen Dingen, in allen Fragen, die du hast, in allem, was dich quält. Aber irgendwann wirst du müde. Und du sagst, hey, dieses ständige Vertrauen ist so anstrengend. Dieses ständige auf ihn harren ist so mühsam. Dieses Warten auch auf das, dass es geschieht, ist so langwierig. Und David hat bestimmt gesagt, ich brauche jetzt endlich was Sicheres. Ich gehe von Höhle zu Höhle hier. Ich brauche jetzt endlich mal ein bisschen Sicherheit. Und dann passiert David etwas. Oder David sucht sich etwas. Einen kleinen Kompromiss. Nur einen kleinen. Das ist kein großer. Und kleine Kompromisse, die lassen sich immer dadurch identifizieren, sie bringen sehr schnell das Ergebnis, das du suchst und versprechen sehr viel davon. Und Davids Lösung, sein kleiner Kompromiss ist, ich gehe jetzt zu den Philistern. Und die Philister waren die Gegner Israels. Und jetzt Vorsicht, es ist wirklich nur ein kleiner Kompromiss. Also David macht jetzt nicht irgendwie so 180-Grad-Change und sagt, ja, mit Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Im Gegenteil, er lebt zwar bei den Philistern jetzt, er lässt sich da eine ganze Stadt geben und in der lebt er. Und er tut auch so, als wäre er auf der Seite der Philister, ganz clever, kämpft aber tatsächlich da gegen andere Völker und damit indirekt ja auch für Israel, weil er die anderen Völker zurückhält. Clever, verständnisvoll, sehr logisch. Aber irgendwie vernünftig, was er da tut. Endlich aus dieser Situation mit Saul rauszukommen. Das Problem ist nur, er lebt im falschen Lager. Und diese Stadt, die er da bekommt von den Philistern, die jetzt seine ist, die heißt Ziklag. Und dort lebt er. Und Ziklag ist für David ein toller Ort. Relativ unkompliziert kommt er schnell rein und hat endlich die Sicherheit, keine Höhle mehr und nicht mehr das Gefühl, oh, was wird morgen sein, wird Saul dastehen und mich erwischen. Wenn du David gefragt hättest, ich, David, aber hat Gott dich nicht all die Zeit auch jetzt eigentlich so beschützt in dieser Zeit? Hätte David gesagt, ja, natürlich, Gott war voll da, Gott ist auch immer noch voll da, aber jetzt habe ich wenigstens eine Mauer. Ist doch viel vernünftiger so. Ist doch viel besser so. Jetzt habe ich ein bisschen Schutz. Jetzt war im falschen Lager, im falschen Club, aber ich habe ein bisschen Schutz. Und wenn da gefragt worden wäre, hey, aber ist das nicht ein Kompromiss? David, guck doch mal an, ist doch ein Kompromiss. Er hat gesagt, das ist doch kein Kompromiss. Ich kämpfe doch immer noch auch für Israel. Ich tue nur so. Ich bin doch immer noch dabei. Und es ist so spannend, dieser Mann Gottes lebt jetzt 1,5 Jahre in Ziklag. Er lebt 1,5 Jahre dort. Und ich habe jetzt eine schlichte Frage an dich. Was ist dein Ziklag? Wo ziehst du hin, wenn du müde wirst? Wenn du spürst, dass das Annehmen von Gottes Liebe und Leben von Gottes Liebe anspruchsvoll ist? Wo holst du die Sicherheit her? Wo holst du die Liebe her? Welche Seite öffnest du? Wo bist du unterwegs? Wo holst du dir den Wert, den du brauchst? Was ist dein Ziklag? Weil ehrlich, genau dazu neigt unser aller Herz. Wenn wir müde werden, tun wir das. Wir sagen ja nicht, oh Gott, mit dir habe ich nichts mehr zu tun, jetzt drehe ich die Schulter zu, sondern wir wenden uns nicht ab. Sondern wir errichten zusätzlich einfach einen kleinen Bereich in unserem Leben, in dem wir wenigstens sagen können, hier brauche ich Gott nicht ganz so sehr. Denn dieses Vertrauen auf Jesus ist teilweise anstrengend. Und hier brauche ich Gott nicht ganz so sehr. Und da bauen wir so unser kleines Ziklag und das kann alles Mögliche sein. Alles kann zum Ziklag werden in deinem Leben, Gutes wie Schlechtes. Meistens sind es sehr gute Dinge. Das kann ein Mensch sein. Das kann eine Beziehung sein. Das kann ein Kind sein, ein Job sein, ein Geld, Erfolg, Anerkennung, ein Hobby, eine Gewohnheit, den Applaus, den du bekommst, eine Substanz, die du brauchst, eine Internetseite, die du öffnest. Alles, sogar den Dienst für Gott, kann zu deinem Zicklack werden. Und das Kennzeichen von einem Zicklack liegt immer darin, dass es dir schnell das gibt, was du willst und dir viel verspricht. Aber nimmt man es dir, spürst du tief drin, du kannst es kaum loslassen. Du kriegst es kaum weg. Und ganz oft ist auch so, dass Zicklacks über dich dann anfangen, auch ein Stück weit, ich nenne es mal, wie zu herrschen, dich auch zu bestimmen, dich einzunehmen. Und jetzt ist wichtig zu verstehen, die Dinge, die Zicklack werden, müssen gar nicht falsch sein. Dein Zicklack sieht wahrscheinlich sogar oder kann sogar ziemlich vernünftig aussehen. Ein ganz vernünftiges Zicklack sein. Und keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, oh, das ist ein Problem. Das Problem von Davids Zicklack war auch nicht die Mauer und die Stadt, die ihn da schützte. Sondern das Problem an diesem Zicklack war, dass David daraus so eine Art emotionale Grundversorgung für sein Leben gezogen hat. Es hat ihm Sicherheit gegeben, die er zuvor nicht hatte. Diese Stadt hat ihm das hineingelegt, was er so lange gesucht hatte. Und das Problem, wenn etwas meine emotionale Grundversorgung übernimmt, dann entsteht immer eine Abhängigkeit. Nur zur Info. Und kein Mensch kann durch was auch immer in dieser Welt seine Grundversorgung selbst sicherstellen. Das kann nur Gott. Das Problem ist also nicht das Zicklack, sondern dass dein Zicklack zu deiner emotionalen Grundversorgung dazugehört. Das Problem von Davids Zicklack, von dieser Stadt, war nicht die Stadt, sondern das, was die Stadt indirekt bewirkte. Jetzt hör gut zu, das musst du verstehen. Diese kleine Stadt, dieser kleine Kompromiss von David begann nämlich für David eine Funktion zu übernehmen, die eigentlich Gott haben will und die auch nur Gott ausfüllen kann. Und lass dir eine Sache gesagt sein, wir haben einen ziemlich eifersüchtigen Gott, wenn es um dein Leben geht, will er eigentlich nicht, dass es mit jemandem teilen muss. Nur zur Info. Dieses Zicklack in Davids Leben verhindert, dass David tiefer in die Liebe Gottes eintauchen kann. Das ist das Problem. Dieses Zicklack verhindert, dass David lernt, Gott tiefer zu vertrauen und seine Liebe zu erleben und selber zu leben. Und das ist ein Problem für Gott. Das, ich sag's mal ganz frech, stresst Gott. Und übrigens, nur mal als Hinweis, kann Gott so auch nicht den Plan, den er eigentlich für David hatte, umsetzen. David sollte ja eigentlich König werden. Das funktioniert aber nicht, wenn der in seinem Zicklack bei den Philistern sitzt. Das geht nicht. Und jetzt musst du Folgendes hören. Gott sieht ja etwas in David, das viel größer ist als Davids augenblickliches Bedürfnis nach Sicherheit oder Bequemlichkeit. Und Gott hat auch für dein Leben etwas viel Größeres, als dass er dich bequem und ungeschoren und sicher in den Himmel bekommt. Das mag vielleicht in deiner Situation gerade deine unmittelbare, dein augenblickliches Bedürfnis sein, aber Gott hat etwas viel Größeres im Blick. Er will dich zur echten Liebe hineinbefähigen, dass du reine Liebe erlebst und von dieser Liebe getragen wirst und gehalten wirst und sie selbst leben kannst. Wisst ihr, und ich glaube, Gott ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie oben steht und beleidigt ist oder so. Ich glaube, Gott hat zu David gesagt, David, ich verstehe dich so gut. Dein Herz ist müde. Ich weiß, das sieht nach einem kleinen und auch sehr verheißungsvollen Kompromiss aus, den du da in Ziklag lebst. Ich weiß, wie schwer es ist, auch Liebe zu leben und Vertrauen zu lernen. Es ist anstrengend, es ist anspruchsvoll, stimmt. Christsein ist anspruchsvoll, aber du bist mir viel zu kostbar, sagt er zu David, als dass ich dich einfach in dieser Stadt lasse. Dein Leben ist mir viel zu kostbar. Und jetzt passiert etwas. 1. Samuel 30. Gott erschüttert das Leben von David. Die Amalekiter überfallen die Stadt. Ziklag brennt. Ziklag brennt. Gott erschüttert das. David weint, seine Männer weinen und nachdem sie geweint haben, kommt der Zorn Und er richtet sich dann auf David. Seine eigenen Männer wollen ihn steinigen. Und wir kommen in Davids Geschichte vermutlich an dem Punkt an, an der tiefsten Stelle, an dem dunkelsten Moment vom Leben von David. Gott erschüttert das Ziklag. Und lass es mich so ungeschützt, wir sind ja ein bisschen auf einem sicheren Rahmen, man kann das kaum nach außen sagen, aber lass mich so ungeschützt sagen, es gibt Situationen in unserem Leben, in denen dein Ziklag brennt und erschüttert wird. Und wir wollen das heute gar nicht hören, dass Gott Dinge, die wir lieb haben, an denen wir hängen, die wichtig sind und die uns Liebe und Sicherheit und Wert und all das geben, die auch so vernünftig und logisch klingen, erschüttert. Darüber reden wir nicht gern. Wir reden lieber von einem Gott, der uns sanft führt, der uns an der Hand nimmt, der uns dann die Dinge zeigt und öffnet. Und ja, so ist Gott auch. Aber Gott erschüttert auch. Gott erschüttert das Leben von Menschen. Weil das Schwierige von Gott ist, zu ertragen, dass wir in diesem Kompromiss festhängen und nicht in die Tiefe eintauchen. Weißt du, das Schwierige für Gott ist, dass auch für David sah sein Ziklag nicht aus wie ein Kompromiss. Er hat wahrscheinlich nie verstanden, dass Ziklag eigentlich ein Kompromiss war. Das hat er gar nicht reflektiert. Er versteht es erst wann? In dem Augenblick, wo es brennt. Erkennt er erst, was es eigentlich war. Und das ist hart, was Gott tut. Aber es ist notwendig, dass es geschieht. Wenn Gott David nicht so besonders lieb gehabt hätte, dann hätte er vielleicht gesagt, ja gut, dann bleib halt dort. Mach's dir gemütlich in dieser kleinen Stadt. Bleib immer in diesem Kompromiss, wo du nie ganz eintauchst. Ja gut, das wäre aber kein liebender Vater. Und Gott sieht auch eben nicht nur David, sondern er sieht eben auch die Berufung, die in David liegt, nämlich dass er König wird. Und er will, dass David eintaucht in seine Nähe, seine Ruhe, seine Sicherheit und seine Liebe. Um es mal deutlicher zu sagen, Gott hat Sehnsucht. Sehnsucht nach David und diese Intimität, dieses Miteinander mit ihm. Und er sagt zu David, ich kann dich hier nicht lassen in Ziklag. Ich muss durch die Erschütterung sichtbar machen, worauf dein Herz wirklich gegründet ist. Denn das, worauf du dich gerade verlässt, das kann das Gewicht deines Lebens nicht tragen. Und vielleicht ist es bei dir auch so, auf das, und sei es nur ein kleiner Kompromiss, das, worauf du dich da gerade verlässt, lass es dir gesagt sein, wird das Gewicht deines Lebens nicht tragen. Und das Krasse ist jetzt die Reaktion von David, ein paar Verse später. Was tut jetzt da? Es gibt viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren, wenn das Ziklag brennt. Wenn Gott dein Leben erschüttert, weglaufen, in Selbstmitleid verfallen oder in Scham sagen, Himmel, was habe ich getan? Davids Reaktion sieht folgendermaßen aus. Da ist in Samuel 30, Vers 6, also kurz unmittelbar danach, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Punkt. Das ist jetzt Ziklag trägt nicht mehr, die Mauern tragen nicht mehr, die Männer tragen nicht mehr, auf die er sich halt auch so verlassen können. Seine Strategie für sein Leben, wie er es sich aufgebaut hat, was so gut funktioniert hat, was auch so vernünftig war, funktioniert nicht mehr. Und plötzlich bleibt am Ende all diesen Ganzen, bleibt nur noch die Frage, was trägt eigentlich wirklich? Und in dem Moment geht er nicht in Selbstanklage oder läuft davon oder versinkt in Scham, sondern er schreibt dann Psalm 18 und der lautet folgendermaßen, der Herr führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, denn er hatte auch dann immer noch Gefallen an mir. Und das ist erstaunlich, mitten in die Prüfung hinein und sogar mitten in dieses korrigierende Handeln von Gott, dass er das Leben erschüttert, hinein sagt David, Herr, ich weiß, dass du für mich bist, ich weiß, dass du Gefallen an mir hast, ich weiß, dass deine Korrektur nicht bedeutet, dass du mich verworfen hast, sondern dass du mich liebst so sehr, dass du dir nicht zu schade bist, mein Leben auch zu erschüttern, wenn es sein muss. Und das Wichtige daran ist, an der Reaktion Davids ist, dass sie kommt, denn wenn er das nicht tut, dann steht da ein Raum, wo wieder Misstrauen entstehen kann. Wenn du erschüttert wirst, hast du immer die Möglichkeit, auch tiefer hinein ins Misstrauen zu Gott zu kommen. Überhaupt kein Problem. Und David setzt sich dem entgegen und sagt, nein, ich werf mich auf Jesus. Ich werf mich auf meinen Herrn. Und jetzt bei all dem, was ich erzähle, vergesst nicht, wir haben einen unendlich guten Gott, der viel, viel, viel Verständnis hat für deine Schwäche und dein Herz. Und nach dieser Erschütterung, das ist so krass, nachdem David sich ganz Gott auch wieder hingeworfen hat und zugewandt hat und seine Kompromisse beendet hat, was geschieht dort? David bekommt alles zurück, was er verloren hat. Saul stirbt, David zieht nach Hebron, er wird König und der Tag seiner scheinbar größten Niederlage wird zum Übergang in die Berufung hinein, die Gott für ihn eigentlich hatte. Um es kurz zu machen, wir haben ein Problem. Und das sind kleine Kompromisse. Wir bauen uns Ziklags oder ziehen dort ein, weil es uns schwerfällt, radikal Gott wirklich ganz zu vertrauen. Und oft wird uns das erst bewusst, wenn Ziklags brennen, wenn Dinge zugrunde gehen, wenn Leben erschüttert wird. Und er erschüttert, dass das mich nicht falsch rüberkommt. Merkt euch das bitte. Er erschüttert das Ziklag nicht, um dir irgendwas zu beweisen oder so. Er erschüttert es, weil es ein Kompromiss ist oder etwas kompensiert in deinem Leben, was eigentlich Gott sein soll. Weil es dich an einer Stelle in deinem Leben über Wasser hält, wo Gott dich eigentlich tragen möchte. Und weil es in letzter Konsequenz, lass es mich haarscharf sagen, dich von der ganzen, großen, reinen, vollkommenen Liebe Gottes abhält, völlig einzutauchen. Das ist Gottes Problem. Das tut ihm weh. Und deshalb erschüttert Gott nicht nur, manchmal klopft er auch und sagt, lass mich rein. Und dann sagst du, nee, hier nicht, das ist mein Bereich, den brauche ich, das gibt mir wenigstens ein bisschen Sicherheit. Dann klopft Gott nochmal, er ist geduldig. Und manchmal rüttelt er auch ein bisschen und ja, manchmal erschüttert er auch, aber immer mit demselben Ziel. Er will dein Herz. Und deshalb ist die eigentliche Frage, hey, woran hängt dein Herz? Lass mich am Ende nochmal nach Karthago gehen, zu Perpetua. Du hast die Geschichte gehört und wenn du sie liest, wirst du noch krasser, tiefer in dein Leben reinrutschen. Ich verspreche sie, aber ich glaube, wir würden die Geschichte von Perpetua falsch verstehen, wenn du jetzt nach Hause gehst und dann denkst, boah, Wahnsinn, die Frau ist für ihren Glauben gestorben. So einen Glaube habe ich nicht. So einen Glaube habe ich übrigens auch nicht. Die entscheidende Frage, die heute hier im Raum steht, ist auch nicht die Frage, wärst du bereit, für Jesus zu sterben? Die darfst du dir auch stellen. Aber die Frage, um die es eigentlich geht, ist die, die der Statthalter zuvor stellt. Die schlichte Frage, wem gehörst du eigentlich? Wem gehörst du? Und Perpetua antwortet mit zwei Worten. Christiana Sum, ich bin Christin. Und die Stärke dieses Moments liegt nicht darin, dass eine bereit ist, in den Tod zu gehen. Die Stärke dieses Moments ist, dass eine nicht bereit ist, nur einen Funken zu tun, die sie aus dieser Liebe rausführt, etwas zu machen, dass sie diese Liebe verliert. Das bringt sie nicht übers Herz. Sie will es nicht hergeben. Sie hat etwas, sie ist der Liebe Gottes begegnet und das war so viel höher. So viel größer, so viel mehr als ihr eigenes Leben, ihr eigenes irdisches Leben. Und als ich diese Geschichte von ihr das erste Mal gelesen habe, war die erste Frage, die ich mir auch gestellt habe, ich so, oh, Uli, wärst du bereit, das so zu leben, das so zu tun? Und es ist auch logisch, dass wir diese Frage stellen. Aber es ist nicht die, die Gott stellt, es ist nicht die, die er zuerst anbringt, sondern es ist die schlichte Frage, wem gehört dein Herz? Wo ist dein Ziklag? Wo ist der Bereich in deinem Leben, wo du sagst, Jesus, ich vertraue dir, aber das brauche ich halt noch. Das gibt mir, das ist ja nur ein kleiner Kompromiss. Ich bin ja gar nicht gegen für dich. Ich bin ja voll bei dir. Ich mache auch voll mit. Aber das brauche ich halt noch. Und ich kann dir versprechen, was immer dein Ziklag in deinem Leben ist, Gott wird anklopfen. Er wird nicht aufhören, einziehen zu wollen in dieses Leben. Er wird nicht aufhören wollen, dass du in die Fülle seiner Liebe kommst. Er wird es nicht. Er wird nicht aufgeben. Und wenn er glaubt, du lässt ihn rein, dann wird er das einnehmen. Und wenn er glaubt, du weichst ihn zurück, dann wird er wiederkommen. Er wird es nicht aufgeben. Er wird nicht aufhören. Und sei es, er muss es erschüttern, dass das Unerschütterliche sichtbar wird. Wisst ihr, wenn Gott dein Leben prüft, ich weiß nicht, in welcher Prüfung du steckst, was du erlebst, welche Dinge dastehen, welche Zicklacks du gebaut hast, von denen du bisher noch gar nicht weißt, dass es eins ist. Bei all dieser Prüfung, bei all diesen Dingen geht es nicht darum, dass wir knallharte Christen werden. Das ist nicht das Beispiel, was Perpetua an diese Welt tragen wollte, dass man knallhart sein Christsein lebt. Sondern es geht darum, dass wir hineinwachsen in diese reife Liebe Gottes. Und Gott hört nicht auf, beharrlich an dir zu klopfen. Perpetua hat es erlebt. Sie steht dort vor diesem Statthalter und sie steht vor den wilden Tieren. Und sie hat keine Angst vor dem Tod, weil sie dieser so viel höheren Liebe Jesus Christus selbst begegnet ist. Wenn dein Leben erschüttert wird, wenn dein Leben in Prüfung steht, ist es die Chance, tiefer hineinzukommen in diese Liebe. Amen.